House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge von House of Modern History. Diesmal wieder ohne Gast, nach einer längeren Zeit mit Gästen, die aber auch sehr schön war. Wir versuchen ja so ein bisschen den Mix hinzubekommen zwischen eigenen Folgen und Folgen mit anderen. Und heute sprechen wir über etwas sehr Wichtiges, nämlich deine Masterarbeit, Senta.
Ja, genau, nochmal. Ich wollte noch kurz eins sagen, das hat sich voll so eingebürgert, dass ich Hallo sag und dann du Hallo sagst und dann leitest du in die Folge ein, ne?
Ja?
Ja, das ist immer so, seit keine Ahnung welcher Folge.
Ja?
Weiß es irgendjemand? Ja, am Anfang war das, ganz am Anfang war das noch nicht so.
Sollen wir es abwechseln?
Nö. Ist mir nur aufgefallen. Wir müssen es nicht abwechseln. Wir können einfach mal so weitermachen.
Reflektieren. Ich habe und ich versuche Hinweise sehr ernst zu nehmen, wo es mir möglich ist, dass ich manchmal in diesem allgemeinen Anfangsgesabbel erst sehr spät erzähle, worum es heute gehen soll. Mhm. Ich versuche, also deshalb, wir sprechen heute wieder über deine Masterarbeit, wird zwar auch im Titel deutlich, aber und zwar über das Schreiben in so einer Endphase der Masterarbeit. Wie es dir damit geht, wie viel Freizeit du hast, wie viel Humor. Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und ich habe auch erstmal vielleicht eine Frage an dich, wobei ich nicht weiß, wie sinnvoll das ist, dir die am Anfang jetzt zu stellen. Aber wie viel gelitten hast du denn?
Während deiner Masterarbeit gar nicht.
Naja, ich habe schon ja dich in Anspruch genommen, sage ich mal.
Ach, schon während deiner Masterarbeit?
Also jetzt in der letzten Phase vielleicht von der, wir hatten ja eine Folge veröffentlicht über Stress und alles, was ich da hatte. Und vielleicht in der Phase zwischen dieser Folge und die wir jetzt aufnehmen und vielleicht kurz deshalb zum Anfang stand jetzt. Ich gebe in 2 Wochen ab und muss jetzt noch so ein bisschen Einleitung und Schluss schreiben und sonst habe ich es soweit fertig.
Mhm. Ich meine, das ist immer schwierig, weil ich könnte jetzt entweder das gänzlich abtun, sagen, naja, es ist alles gar kein Problem, aber damit auch die Relevanz deiner Frage ein bisschen unterminieren. Nein, nicht gelitten. Was ja sehr schön ist und was ich auch nicht erst seit dem Podcast mit dir habe, ist, dass wir uns sehr werturteilsfrei Dinge schicken können, weil auch so Textkritik an KommilitonInnen ist ja oft so ein Nacktmachen und Kritik ist, kann runterziehen. Das soll nicht heißen, dass ich mich jetzt selbst lobe, aber es ist ein sehr spezielles Verhältnis, was wir haben.
Ja.
Das mache ich nicht mit, oder könnte ich auch bei meinen Arbeiten nicht mit allen machen, das kannst du für dich beantworten auf jeden Fall noch. Und deshalb begreife ich das auch für ein reziprokes Verhältnis, man ist füreinander da. Mhm. Und es ist mit auch überschaubar, wie viele Leute das betrifft. Und es ist klar, dass es dann in Phasen irgendwie mal mehr ist und mal weniger. Also natürlich haben wir vor 2 Jahren noch nicht so über deine Masterarbeit gesprochen. Nee, aber stressig nicht. Wenn stressig, dann, dass ich mein Leben in dem Moment nicht im Griff habe und ich habe irgendwie die Abgabe, doch, das ist wichtig vielleicht auch, die Abgabe deines Textes, also meine Korrekturschleife, habe ich 4 Tage nach hinten geschoben, weil immer irgendwas war, mich dabei sehr schlecht gefühlt und das hat mich gestresst. Mhm. Deine Fragen oder das, was du dann in Einzeilern auf WhatsApp, dann aber 17 am Stück.
Mache ich.
Das stresst mich, abgesehen vom Handyton nicht, aber den kann ich ausschalten. Mhm. Oder dich stummstellen, oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber nee, Stress wäre an der Stelle keine Kategorie. Wenn, wie gesagt, dass ich die Abgabe an dich verschoben habe, das war Stress, für den du aber nichts konntest.
Ja, okay, das beruhigt mich irgendwie schon mal, weil ich zwischendurch schon so dachte, oh nein, nehme ich dir zu viel von deiner Zeit irgendwie oder nehme ich dich zu doll in Anspruch? Weil, ich meine, du hast auch noch ein eigenes Leben und nichts, also, und kümmerst dich nicht 24/7 um meine Masterarbeit. Und zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, dass ich doll, genau, da einfach, ja. Auch so dann kurz so die Frage, ja, hey, können wir kurz telefonieren? Und dann waren es irgendwie 5 Minuten. Die wir telefoniert haben und ich wollte praktisch irgendwie nur kurz so eine Bestätigung von dir, dass das überhaupt Sinn macht, über was ich nachdenke. So.
Nein, also erstens habe ich einige Telefongespräche, bei denen es nur kurz um eine Frage geht und dann hängt man nach 4 Stunden immer noch drin. Das ist voll schön, muss die Hand wechseln und man wird langsam taub, aber natürlich ist Zeitmanagement, finde ich, auch wichtig und es wird ja immer interessanter, je mehr Leute beteiligt sind. Wenn du selbst halt ihren Tagesplan machst, kannst du dich ja selber bescheißen oder bist selber verantwortlich. Und bei zwei ist es dann halt, hey, 5 Minuten. Und ich lege mir den Zeitplan einfach viel zu eng manchmal. Jetzt gar nicht in konkreter Interaktion mit dir. Also das heißt, wenn ich jetzt noch schnell ein Telefonat führen kann, dann kann ich in 15 Minuten Essen kochen. Dann ruft die Person mich aber in 20 Minuten erst zurück. Das liegt aber an meinem Leben. Nein, um Gottes. Die Frage aber dann an dich, liegt das an, das soll, ich sag gar nicht, was es sein soll, weil ich bin einfach nur gespannt, liegt das an meiner Kommunikation? Also ich meine sicherlich mit auch, aber das wäre dann spannend vielleicht auch für die HörerInnen, wie das Verhältnis von TextsenderInnen zu TextempfängerInnen, also du schickst mir deine Masterarbeit oder du willst Fragen zu deiner Masterarbeit und ich reagiere darauf. Und das soll jetzt gar keine allgemeine Kommunikationstherapie werden, aber hättest du dir manchmal ein bestimmtes Verhalten gewünscht?
Nein, also nein. Ich meine, natürlich wünsche ich mir, dass, wenn ich eine Frage an dich habe, du mir das beantwortest. Also, und zwar nicht im Sinn von, hey, was für eine Rolle hat der Hip-Hop, sondern zu sagen, hey, ich möchte die Theorie anwenden. Findest du, dass das Sinn macht? Oder findest du, dass ich da noch was anderes brauche, als das, was ich jetzt bisher habe oder sowas, ne? das wären zum Beispiel Dinge, wo ich mir dann natürlich wünsche, dass du ehrlich sagst, ja, ist so oder nein, ist nicht so oder keine Ahnung, das ist Bullshit, was du redest. Und klar, wenn ich dir Texte schicke, dann natürlich, dass du dir die durchliest und sagst, hey, das macht Sinn, hey, das macht keinen Sinn und wie auch immer. Genau, ich habe halt, also was ich ja tatsächlich habe, ist, ich habe für unterschiedliche Fragen unterschiedliche Leute. Also wenn es um keine Ahnung, wenn es darum geht, das Ganze nochmal rechtschreibungsmäßig, dann würde ich mich nicht an dich wenden und zwar nicht, weil ich sage, dass du keine Rechtschreibung kannst, sondern weil ich sage, bei dir ist es mir wichtig, dass du achtest auf, macht das Ganze Sinn, du hast einigermaßen einen Überblick über Theorien und so, gibt es da vielleicht noch was man besser verwenden könnte oder so. Das wären so die Fragen, wo ich mich an dich wenden würde und dann schicke ich es ja auch immer meinem Papa eigentlich. Und der hat Geschichte studiert, ist aber jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren da nicht mehr drin. Das heißt, der ist so irgendwas dazwischen. Der weiß, wie Logik von Geschichtswissenschaft funktioniert, aber er hat jetzt schon lange irgendwie nichts selber mehr gemacht und ist da nicht so richtig drin. Das heißt, wenn er dann sagt nochmal, hey, das macht keinen Sinn, dann weiß ich es vielleicht auch mehr zu sagen, okay, ich muss das irgendwie nochmal klarer formulieren, weil die Leute, die das nachher lesen im ersten Schwung, die sind zwar aus der Geschichtswissenschaft, aber die kennen sich mit dem Thema halt nicht aus. Das heißt, da muss man dann natürlich schon das, oder und da ist so ein bisschen mein Papa die Referenz, weil er eben auch nicht, wie du jetzt den ganzen Prozess so viel mitgemacht hast und dadurch ja auch schon ein bisschen im Thema bist, allein mit dem, was ich die ganze Zeit dich nerv. Also weißt du? Genau, deshalb habe ich da so unterschiedliche Leute für unterschiedliche Fragen und oder auf was sie achten sollen. Und genau, ich versuche auch immer in den E-Mails, die ich dann schreibe, zu formulieren, was möchte ich von der Person, wenn sie das durchliest.
Nee, also Rechtschreibung, ich habe auch bei den Hausarbeiten, die jetzt mir abgegeben werden, kommt immer die Frage, was mir wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, Rechtschreibung schon, ich muss es lesen können, aber Zeichensetzung mache ich nach Gefühl. Also das kann ich nicht korrigieren. Ja, also was mir jetzt noch eingefallen ist, was ja unter anderem auch in diesem Prozess dann sehr deutlich zutage tritt, dass es bei Fragen so ein Zuhörelement gibt und ein Lösungselement. Und das wird im Alltag ja in meiner Empfindung nach manchmal vergessen, weil es halt, also niemand kommuniziert korrekt in Anführungszeichen, weil das ist übel anstrengend. Und sowieso nicht möglich, weil das senderempfängermäßig verschoben ist. Aber das ist, glaube ich, schon was, wenn ist gar nicht zwingend bei deiner Arbeit, ich würde da ein bisschen rauszoomen, sondern allgemein bei Arbeiten, wenn Leute sagen, boah, okay, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, manchmal auch der Wunsch eher dahinter steht nach Zuhören, Empathie, Pipapo.
Ja, auf jeden Fall. Und auch manchmal ist es ja einfach so, dass man halt das braucht, dass man das laut ausspricht.
Ja.
Ohne, dass die andere Person was sagt. Und das, wir hatten auch so eine Situation, wo ich gesagt habe, hey, brauche ich die Theorie noch? Und als ich dir das dann erzählt habe, war so, Bullshit, ich brauche die Theorie nicht. Du hast praktisch nichts gemacht in dem Sinne. Du hast einmal nur zugehört und dann gesagt, ja, machst mit der Theorie, die du eh schon, das, was du gerade gesagt hast, macht genau das. Genau, und das ist mit Sicherheit was, wenn ich dann bei diesen Kurztelefonaten mit dir manchmal, wo das genau so ist.
Ja.
Genau sozusagen. Ja, ich hatte da irgendwie gerade eine Idee, ich muss das jetzt nochmal laut aussprechen. Und dann hilft natürlich dann im Endeffekt die Rückversicherung, in Anführungszeichen, von jemand anders natürlich nochmal, um dann zu sagen, ja, der sieht es auch so oder nein, sieht es nicht so oder wie auch immer.
Ja, also eigentlich könnte man manchmal einen etwas sprachbegabten Schimpansen an das andere Ende des Telefons hocken.
Ja.
Zu manchen Uhrzeiten komme ich dem auch sehr nahe, würde ich sagen.
Ja, jetzt.
Was aber sicherlich auch nochmal, oder das ist schon was auch in der Interaktion um deiner Masterarbeit passiert, weil das passiert bei jeder Arbeit, würde ich behaupten, oder das schwächen wir es ab, bei vielen Arbeiten, dass in diesem Prozess manchmal von der anderen Person eine Entscheidung, jedenfalls nehme ich das so, eine Entscheidung gefordert wird, die aber die andere Person, also manchmal geht es gar nicht um den richtigen Weg, sondern halt um, ist das das, was Juristen dezisionistisch nennen? Eine Aussage treffen durch eine Aussage? Weiß ich gar nicht.
Gar keine Ahnung.
Ich verwende das Wort manchmal. Ich weiß aber, ich glaube, dezisionistisch ist quasi, dass etwas passiert, weil eine Handlung vorangegangen ist. Mhm. Ich hätte jetzt auch nebenher googeln können, aber ich möchte auch mitteilen, dass sowas passiert. Also, dass es manchmal nicht darum geht, zu sagen, was ist richtig, sondern entscheide dich für aus diesem bunten Blumenstrauß an Ansätzen für einen und er ist legitim.
Mhm.
Und diese Entscheidung, das war auch bei meiner Masterarbeit so, aber ich will gar nicht über mich sprechen.
Gern.
Nein. Nein, aber doch an der Stelle aus meiner Erfahrung, weil ich will nicht deine Erfahrung quasi versuchen zu mimen, dass ich eine Entscheidung von einer anderen Person wollte. Ähnlich, dazu werden wir auch noch später kommen, sicherlich, ob man promovieren möchte. Ich erinnere mich, und die Person glaube ich auch, an der Uni Konstanz mit jemandem gesprochen und vielleicht schon fast schon gebettelt, so nach dem Motto, sag mir, ob ich promovieren kann. Aha. Und die Person hat gesagt, das ist nicht in meinem, das entscheide ich nicht. Du musst für dich wissen, was du willst. Und das ist teilweise sehr niederschmetternd, weil man ja auch so eine Bestätigung manchmal einfach gerne hätte oder eine Entscheidung, die nach also externalisiert wird. Und das ist in diesem Prozess, das passiert in meiner Wahrnehmung öfter, dass eine andere Person mitentscheiden soll. Weil das Schreiben ist ja dann doch, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, teilweise sehr, sehr einsam.
Ja, ist es auf jeden Fall.
Wie geht's dir damit?
Ganz okay eigentlich.
Okay.
Weil es irgendwie Phasen sind.
Mhm.
Das zum einen und zum anderen. Für mich persönlich ist es halt so, ich bin vor anderthalb Jahren nach Schweden gegangen in dieser Corona-Zeit und ich bin nie so richtig angekommen, würden, glaube ich, manche sagen. Und habe da nie so richtig Leute kennengelernt, in dem Sinn, dass ich jetzt sowieso viel mit anderen Menschen dort machen würde. Von dem her waren die letzten anderthalb Jahre für mich so. Mich hat es zwischendurch auch mal verspult. Das ist auch nichts, was ich jetzt Leuten raten würde, das so zu machen, weil das, ja, das tut einem, glaube ich, auf Dauer nicht gut. Aber von dem her waren das für mich halt, mein Masterstudium war eigentlich so. Ich habe mich daran gewöhnt, sage ich mal. Und ich freue mich jetzt auch, dass das dann rum ist, im Sinn von, dann fängt was Neues an, ich kann wo Neues hingehen. Es ist erstmal kein Corona, wobei wer weiß, wann ich irgendwo bin und was in der Welt schon wieder abgeht.
Ja.
Genau, aber dass ich da dann nochmal so was Neues habe. Ja, von dem her, was ich sagen will, ist, ich habe mich, glaube ich, daran gewöhnt, dass das relativ einsam alles ist. Und dann habe ich halt versucht, ja, keine Ahnung. Ich habe schon viel mit Leuten telefoniert auch und so, ne? So ist nicht.
Ich will gar nicht fragen, reicht dir das, aber wie, also, reicht es dir?
Ja, eigentlich schon.
Okay.
Und ich merke auch, also was ich zum Beispiel merke, ist in dieser Phase, also in dieser letzten, lass uns mal den letzten Monat nehmen, so, mich stresst es dann mehr, dass ich Leute um mich habe, die was mit mir machen wollen, weil ich kann nicht abschalten. Und ich denke die ganze Zeit, oh nein, in der Zeit könnte ich eigentlich schreiben beispielsweise oder so. Das heißt, mir fällt es ganz, ganz arg schwer und ich möchte dann eher durch die Zeit so schnell wie möglich durch, um dann hinterher was zu machen. Also weißt du, was zu machen.
Okay.
Und das ist ein Problem, weil ich deshalb auch viel zu wenig Pausen mache und dann viel zu unkonzentriert werde. Aber ich kann nur wenig Pausen machen, die wirklich Pausen für mich sind, um nicht permanent zu denken, ich könnte jetzt eigentlich. So. Und deshalb, ja, das ist noch was, wenn ich tatsächlich promovieren sollte, ist es was ich mir noch überlegen muss, wie das funktionieren kann, weil über 3 bis 5 Jahre das zu machen, funktioniert nicht, das weiß ich auch.
Aus der Erfahrung raus, einfach nur eingeschoben, kann ich sagen, im ersten Jahr spricht man vor allem darüber, dass man promoviert. Also in dem Jahr ist es entspannt.
Ja gut, okay, dann.
Also man macht sicherlich nichts, aber es ist sowieso noch ein Orientieren, Suchen. Das sagt auch nicht ich, sondern das hat mir einer meiner Chefs in Konstanz gesagt, dass es so war. Und dann dachte ich, ja, mal sehen. Muss ja Strecke machen. Ja, klar. Ich wusste es viel besser als er. Nicht. Ja. Also du hast ja gesagt, du hast verschiedene KorrektorInnen. Und jetzt war es...
Und mein Betreuer ist keiner davon.
Und dein Betreuer ist keiner davon. Das ist auch entspannter zu sagen, wenn der Typ kein Deutsch versteht.
Ich weiß nicht, ob er Deutsch versteht.
Eventuell kommt diese Folge nach der Notengebung.
Naja, ziemlich sicher, ja.
Ich habe jetzt auch, glaube ich, erstmal jeden Teil nur einmal gelesen. Bei den Essays war es, denke ich, auch so. Wie würdest du deine Erfahrung oder auch deinen Wunsch, also jetzt vielleicht auch ein bisschen nach außen gedrückt, also wenn es darum geht, Korrekturen im Studium, gibt es verschiedene Rollen und Wege. Was erwartest du von einer guten Korrektur? Gerne auch am Beispiel deiner Masterarbeit. Aber so, also nicht mal Ratschlag, sondern wir können uns da ja dem Thema so ein bisschen nähern.
Also ich erwarte auf jeden Fall von Leuten, mir ehrliches Feedback hinterher zu geben und wegen mir auch zu sagen, das ist alles Bullshit und es macht überhaupt keinen Sinn, was du da geschrieben hast. Ja, bitte.
Direkt eine Nachfrage. Gilt das für dich zu jeder Zeit?
Ja.
Krass.
Weil das ist mir generell, ja, witzig, erst gestern habe ich mit jemandem darüber gesprochen, aus meiner Familie. Naja, es gibt so Leute, die halt sagen, ja, in bestimmten Situationen muss dann nicht noch irgendwas sein, so weißt du? Wo ich mir halt denke, nee, sag's mir bitte lieber trotzdem, anstatt es mir nicht zu sagen. Immer. Das ist immer bei mir persönlich, aber ich glaube, das ist persönlich, wie man das empfindet. Aber für mich wäre es schlimmer, wenn du es mir nicht sagst, als wenn du es mir sagst, egal wie die äußeren Umstände sind und ja.
Ja, also ich würde dir auch recht geben, dass es niemals darum gehen kann, zu lügen ist das falsche Wort, aber zu sagen, das ist top. Ja. Sondern eher, das hatten wir in Konstanz, irgendwann muss es ja kommen, gab es verschiedene Zirkel und verschiedene Situationen, in denen Leute ihre Arbeiten präsentiert haben, was ich sehr schön finde und auch institutionell teilweise. Das können Kolloquien sein oder andere Kreise. Und ein guter Freund dieses Podcasts hat seine Masterarbeit, so eine preisgekrönte Masterarbeit, vorgestellt und die erste Frage war, wie viel Zeit hast du noch? Und das habe ich mir dann für weitere, ich weiß nicht, ob ich das die Frage schon vorher gestellt habe, dann wäre es aber nochmal, also das war nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, das ist sehr, sehr wichtig, auch in, es gibt ja in Konstanz das Forum Junge Geschichtswissenschaft, an dem sicherlich auch das digital stattfinden kann, weitere interessierte Studierende teilnehmen können, sollte es jemand hören, Interesse haben, sich sehr, sehr gerne melden. Die wichtigste Frage ist am Anfang nach dem Zeithorizont.
Ja.
Und das ist dann keine, also für mich, das ist dann keine Lüge, aber Kritik wird an der Stelle dann, wenn es noch 4 Tage bis zur Abgabe sind, dann geht es nicht um die Nebensätze, dann geht es darum, die These ist schlecht.
Ja.
Baller da nochmal rein oder so.
Ja.
Ja, das wollte ich nur als, aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee, ich gebe dir da vollkommen recht und das war auch einer der Punkte, warum ich jetzt gerade, keine Ahnung, so da dividiere ich oder mein Papa, ich habe euch ja relativ früh dann die einzelnen Teile geschickt und euch auch relativ früh dich viel, viel mehr auf jeden Fall gesagt, was ich wie machen will und ob das Sinn macht und so. Von dem her, wusste ich ja, den Punkt wusste ich, dass du jetzt beispielsweise gesagt hast, hey, deine Gliederung und dein Aufbau macht generell Sinn. Es macht Sinn, sich das so anzuschauen und so. Von dem her wusste ich ja den Teil schon, dass das Grundgerüst praktisch du so sinnvoll empfandest wie ich. Genau, und dann habe ich euch ja die einzelnen Teile schon geschickt. Das heißt, es wäre jederzeit, natürlich, wenn ich das jetzt euch allen geschickt hätte und ihr jetzt sagen würdet, hey, das ist alles Bullshit, was du da geschrieben hast, dann hätte ich ein Problem mit Sicherheit. Aber ich habe euch das so weit im Voraus, die einzelnen Teile geschickt, dass es damals noch möglich gewesen wäre, wenn ihr zu mir gesagt hättet, Sandra, das macht gar keinen Sinn, was du hier machst. Ich hätte es theoretisch schaffen können, das Ganze umzuschmeißen, die einzelnen Teile. Ja. In sich. Ich hätte nicht, das, was ich nicht gemacht hätte, wahrscheinlich wäre gewesen, dass ich die Arbeit jetzt plötzlich ganz anders strukturiert hätte oder so. Das hätte ich nicht gemacht. Aber diese einzelnen Teile nochmal anders und umgeschrieben, das hätte ich können wahrscheinlich.
Ja.
Genau, von dem her war das so berechnet, dass das zu jeder Zeit möglich gewesen wäre. Und das ist krass, dass ich überhaupt so weit bin, weil normalerweise bin ich ja wirklich Deadline on point. aber ja, es wäre möglich gewesen und das war mit einberechnet. Und von dem her hätte zu jeder Zeit, wo ich euch das geschickt habe, hätte das der Fall sein können, ja.
Ja, das stimmt. Was ist dir weiterhin wichtig?
Genau, also ehrliche Meinung und sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Dann, wenn man wenn man sowieso was im Kopf hat, irgendwie zu sagen, hey, schau dir das doch vielleicht an, vielleicht hilft dir das dafür, um deinen Punkt hier deutlicher zu machen oder sowas. Bei dir schätze ich es auch immer sehr, weil du nochmal so ein extrem, so ein mir allgemein nochmal sagst, hey, das ist voll gut so insgesamt oder das ist insgesamt so mittelstark und dann aber auch noch in die einzelnen Punkte eben sagst, hey, das könntest du hier deutlicher machen oder im Allgemeinen könntest du, das was du ja zum Beispiel geschrieben hast, war im Allgemeinen könntest du früher manchmal das Beispiel bringen zu deiner Argumentation, die du hast oder sowas halt zu sagen im Allgemeinen und dann aber nochmal in den Einzelheiten das dann auch und genau, ja, das schätze ich auf jeden Fall echt.
Ich muss auch sagen, dass man wird ja an der Uni öfter in die Lage versetzt, jetzt nennen wir das mal, oder nenne ich es mal Kritik zu äußern oder also Texte zu diskutieren von Anwesenden und vielleicht auch von Hierarchiegleichen, also Unterstudierenden. Und was mir dann oft wichtig ist, weil man die Leute nicht kennt, dass ein Einstieg gewählt wird, der eine Sicherheit darstellt. Also ich versuchte in Konferenz immer erst etwas Positives zu finden.
Ja.
Mir gefällt deine Schriftart. Nein, aber es sind so, du hast frei gesprochen. Und Bilder, und weil ich halte diese, im Endeffekt, das eigene Erhöhen über die Kritik, also durch die Kritik anderer Texte, für mich das Mieseste, das Dümmste, und weitere Wörter verkneife ich mir. Aber, weil wir hatten ja auch schon davon, du hast das nicht nur an uns geschickt, sondern auch in deinem Studium, was ja auch richtig ist, eine geführte Variante davon gehabt. Und wir sprachen in der Folge auch schon davon, dass dir irgendein Schnösel Kritik gegeben hat, die einfach bekloppt, die einfach nicht sinnvoll war und mehr für ihn, also sich dargestellt hat und dir nicht geholfen hat.
Ja, ja, voll. Also gut, ja. Aber ich meine, ich glaube, von solchen Leuten würden wir uns beide auch einfach fernhalten und eben nicht die Kritik. Und was ich nämlich am Anfang vielleicht auch noch sagen wollte, was mir gerade so eingefallen ist, wenn wir kurz über meinen Betreuer gesprochen haben, ich glaube halt, die Aufgabe, die eigentlich mein Betreuer hätte, die habe ich, nachdem mein Betreuer für diese Aufgabe irgendwie nicht verfügbar war und das irgendwie als alles nicht so wichtig angesehen hat, habe ich, glaube ich, halt mein Papa und dich in diese auserkoren, dass diese Aufgabe jetzt halt leider euch zufällt. Natürlich, ich habe auch viel selber gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass ich, aber genau, und dadurch, dass das weggefallen ist, ja, keine Ahnung, und je mehr ich drüber rede, desto mehr merke ich, dass mich das echt wütend macht.
Also ich möchte jetzt ihn nicht in Schutz nehmen, definitiv nicht. Ich trete jetzt die Stelle in Uppsala an, wir haben das abgeklärt, ich übernehme das weiterhin. Was ja ebenfalls sehr, sehr schwierig zu sein scheint, ist, Arbeitsweisen irgendwie kommensurabel zu gestalten. Also es gibt ja, sagen wir jetzt mal, Studierende, die eher eine lange Leine, auch wenn das Bild sicherlich nicht unproblematisch ist, aber eher lange in Ruhe gelassen werden wollen und bei Problemen selbstständig kommen. Studierende, die enger geführt werden möchten. Aber es gibt ja zugleich auch die Betreuenden, die manchmal nicht wissen können, ob dieses Modell, also von Haus aus würden wahrscheinlich die meisten Studierenden sagen, ich melde mich, wenn es Probleme gibt, dann liest du den Kram und denkst dir, hui, schwierig. Also jedenfalls in der Theorie stelle ich mir das so vor. Und deshalb ist dieses Kommunikationsverhältnis zwischen beiden Seiten ebenfalls unglaublich anstrengend. Nur bei dem, was du erzählt hast, gab es einfach keine Kommunikation.
Ja, und ich muss dazu sagen, genau das, was du gerade gesagt hast, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Mhm. Nein, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe in einem unserer ersten Treffen, die wir dann in echt hatten, habe ich zu ihm gesagt, ich bin eine Person, ich lese viel und fange dann an zu schreiben. Und dann geht der Schreibprozess okay schnell. Mhm. Wahrscheinlich tatsächlich eher schnell bei mir. Mhm. Während ich halt diesen ewig langen Vorlauf brauche von ich lese und ich lese und ich lese, weil ich muss einen genauen Überblick haben und dann fange ich an zu schreiben. Das war eins der Dinge, die ich ihm am Anfang gesagt hatte. Und auch der Punkt zu sagen, ja, du meldest dich, wenn es Probleme gibt und so. Mhm. Ich muss sagen, ich bin relativ schnell auch vielleicht resigniert und war, was heißt, halb eingeschnappt, aber es hat mich halt angepisst, dass mit allem, was ich kam, war, dann kam von ihm so, ja, ich kenne die Theorie nicht, ich kann dir bei Theorie nicht helfen und so. Und am Anfang ging es für mich um die Frage zu klären, welche Theorie benutze ich. Und sei es Spivak, sei es Fraser, sei es keine Ahnung was, zu allem kam, kenne ich nicht und ich kann dir nicht helfen. Mhm. Und das war blöd, weil das halt direkt am Anfang war. Und er hatte einen einzigen, wirklich, wenn ich das jetzt betrachten würde im Nachhinein, dann hatte er für mich einen einzigen guten Punkt. Als ich aufgeschrieben hatte, nochmal zwischendurch, was ich machen möchte und was ich vorhab, hat er mir gesagt, hey, du musst Quellen haben dafür. Also das macht Sinn, was du hier aufgeschrieben hast, aber welche Quellen möchtest du dafür verwenden? Und das war die einzige Frage, die er mir gestellt hat, die sinnvoll für mich war, weil ich dann überlegt habe, welche Quellen kann ich verwenden, welche nicht, was kommt rein, was fliegt raus, wo ich dann nochmal mit ihm drüber gesprochen hatte. Und das war dann aber auch mehr so, ja, danke für den Hinweis, okay, ich mach's jetzt so. Genau, das war alles. Und ich habe mich nicht bei ihm gemeldet, die ganze Zeit dann. Und dann wollte ich einmal was von ihm, zu sagen, hey, ich habe jetzt den ersten Teil geschrieben, kannst du dir das bitte angucken, ich muss kürzen. Mhm. Und dann sagt er mir, er hat keine Zeit dafür. Mhm. Und ich soll ihm bitte alles schicken, wenn ich alles fertig habe, dann können wir drüber sprechen. Mhm. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir dachte, okay, fuck you, ich schick dir gar nichts mehr.
Ja, ich finde das auch schwierig. Bei mir ist es so, dass ich mich sehr freue, ich darf jetzt eine Bachelorarbeit in der Zweitkorrektur betreuen.
Ach.
Mhm. Und es gibt in diesem Prozess einen Monat, in dem ich einfach nicht kann. Da bin ich nicht da, ja. Mehr oder weniger. Aber und habe das versucht, auf jeden Fall offen zu kommunizieren. Ich meine, der Vorteil ist, ich bin nur die Nummer 2. Aber das würde ich mir auch von KorrektorInnen wünschen. Also wenn man nicht da ist, ist es kein Problem. Aber wenn man es weiß, dann sollte man es halt vorher. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es schwierig eigentlich. Mhm. Hast du noch Punkte, was du dir von Korrektur wünschst? Sonst würde ich einen hinzufügen wollen.
Ah, nee. Nee, füg hinzu.
Meine Texte gehen oft in mehreren Schleifen über die gleichen Personen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, was das über mich aussagt, über meine Texte. Aber, und was ich unglaublich anstrengend finde, ist, wenn, das ist im Endeffekt ein ähnlicher Punkt wie bei deinem Kolloquiumstermin, wenn sich KorrektorInnen selbst verwirklichen wollen über den Text. Mhm. Also es gibt sicherlich gute Hinweise, aber wenn ich in meiner Idiosynkrasie oder einfach nur Dickschädlichkeit sage, das ist okay, aber das mache ich in dem Moment nicht, brauche ich nicht ein viertes Mal nochmal zu hören. Aber hier wäre an der Stelle doch spannend.
Mache ich sowas?
Nee.
Okay, du könntest aber ehrlich sagen.
Also es würde mir nicht aufhören. Ich glaube, es ist auch erstmal natürlich die generelle Frage, dass sich über die Zeit entwickelt, mit wem man gut zusammenarbeitet. Mhm. Und bei manchen ist es vielleicht auch der Ton. Also, was ich bei dir nicht mehr mache, sondern eher bei so Leuten, wo es die erste oder zweite Korrektur, also wo wir uns noch nicht so kennen, und ich aber dann irgendwas korrigieren soll außerhalb des Jobs, dass ich versuche, das schaffe ich nicht immer, zu sagen, das sind alles nur Vorschläge, es ist dein Text. Aber auch sicherlich im Seminar. Also ich finde es sehr schwierig, Also im Seminar finde ich es sehr schwierig, die Mischung aus Hilfestellung ohne Selbstverwirklichung, weil die Leute sollen die Gelegenheit haben, sich auszutesten. Und wenn ich sowieso kein Dozent bin, ist es noch viel einfacher zu sagen, es ist immer dein Bier. Das heißt nicht, dass du alleine bist, aber vielleicht passiert es mir dann auch, wenn ich den Text nochmal lese und vergesse. Also ich lese nicht meine alte Korrektur durch. Und wenn es mir jetzt das zweite Mal auffällt, kann es mir schon passieren, dass ich dann sage, oh, hier wäre doch das gut. Und dann denke ich mir, ah ja, das habe ich schon mal gesagt. Aber ich glaube, dann ist es eher der Ton, der in der Korrektur von Wertschätzung,
Ja, okay.
weil ich auch nicht der Meinung bin, dass es das absolut Richtige gibt. Also klar, es gibt manche Stellen, wo ich sage, das ist Unfug raus.
Ja, klar.
Aber ob du jetzt irgendwie zwei gleichwertige Dinge, eins davon tust und ich das zweite besser finde, dann ist das schön, aber es ist nicht mein Bier. Das ist so der letzte Punkt, den ich, also neben dieser Wertschätzung, die ich sehr wichtig finde und bei der es nie schadet, die immer wieder zu kommunizieren, weil es, ja, man macht sich ja sehr nackt mit diesen Texten und es ist eine unglaubliche Überwindung, Leuten Texte zu schicken. Und man darf ja auch einen härteren Korrekturstil haben. Der vorhin erwähnte Freund des Podcasts, mit dem bin ich bei meiner Masterarbeit ähnlich wie bei dir, die weiß ich gar nicht, bei dir ist, ob ich das da auch gemacht habe. Also es gibt Situationen, wo ich die Korrektur durchgehe, wo dann auch klar ist, harte Korrektur kann wertschätzend sein, aber das wird dann halt auch kommuniziert. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder zu viel rede, von daher
Nein.
spiele ich jetzt Musik
Nein,
ein.
du, nee, und das ist ein Punkt, wo du auch völlig mit Recht hast. Oder was heißt mit Recht hast, aber den ich genauso sehe, zu sagen, die Leute, die ich auch um mich rum gesammelt habe, was Korrekturen angeht oder so, da ist es genauso. Es steht von vornherein fest, das ist mein Text und was ich nachher daraus mache, ist meine Sache. Und wenn du mir einen Tipp dafür gibst, zu sagen, hey, du könntest das noch machen oder du könntest dir das von der Seite anschauen und letztendlich das aber nicht dann den Eingang in die Arbeit letztendlich findet, weißt du A, dass das nicht bedeutet, dass ich diese Kritik oder das war ja kein, oder dass ich diesen Vorschlag mir nicht angeschaut habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich glaube, wir wissen beide, wenn wir uns was schreiben, dann machen wir uns da Gedanken und entscheiden das dann, ob das so ist oder nicht. Aber dass wir nicht einfach sagen, ja, ist mir doch scheißegal, was du redest so. Und genau, und dass wir beide völlig das respektieren vom anderen, wenn dieser Vorschlag dann nicht eben nachher reinkommt. Und dass das erstmal gar nichts zu bedeuten hat. Also so.
Ja. Ich möchte jetzt etwas ruhiger sein, glaube ich.
Du darfst schon reden, du sollst auch.
Ja, es ist auch. Irgendwann in der Folge habe ich jetzt gesagt, naja, vielleicht für andere Studierende. Und jetzt denke ich so drüber nach, dass Korrektur vielleicht der am wenigsten schematische Prozess. Ich weiß es aber nicht, weil oft, wenn man sagt, oh, es ist so kreativ alles, vergisst man die harte Arbeit, die hinter vielem steht. Und es gibt ja doch irgendwie Typologien von Korrektur.
Aber ich finde, das ist eine. Ich finde, das ist eine totale Missinterpretation von kreativ.
Ja, das mag sein, ja.
Okay, ja,
Ja.
gut. Nee, ich will nur sagen, das wird ja tatsächlich oft so gegenübergestellt, wie du das gerade gesagt hast, so entweder kreativ oder harte Arbeit. Aber dass kreativ harte Arbeit ist, wird halt oft nicht gesehen. Aber das ist
Das
es ja
stimmt.
in 99% der Fällen ist es das.
Ja, oder ererbt. Aber ja,
Ja.
nein, aber auch, das ist dieser Geniebegriff, den ich einfach an der Stelle schwierig finde. Ich glaube nicht den Kreativ. So rum hätte es, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich überlege, ob es wirklich so gute Ratschläge, ist es überhaupt ein Podcast für gute Ratschläge? Na, schwierig.
Weiß ich nicht. Es kann ja jeder nachher sich das rausnehmen oder sich das rausziehen, falls es das ist. Aber wir würden jetzt nicht sagen, dass wir ein Podcast der guten Ratschläge sind, glaube ich.
Nee, nee. Ich glaube, das Wichtigste, was ich trotzdem sagen würde, ist, dass eine offene Kommunikation sehr wichtig ist, dass sich nicht jede Person als Korrektorin eignet für einen selbst, was für mich ein relativ langer Lernprozess war und immer noch ist auch, dass wenn man einen vermeintlich schlechten Text abliefert, sagt das nichts über die eigene Intelligenz, weil Intelligenz ist noch so ein Begriff, der in starke Anführungszeichen gehört, nichts über die Befähigung aus. Das liegt sicherlich auch daran, dass, und das würde ich nicht gänzlich ablehnen, aber dieser Gegensatz von Klausur und Hausarbeit als das eine verdichtet auf einen Punkt Wissen zu produzieren. Und bei einer Hausarbeit ist es eine längere Zeit und deshalb hat es in den Geisteswissenschaften oft eine andere Relevanz.
Ja.
Da würde ich soweit mitgehen. Ich würde trotzdem aber auch sagen, dass auch Textproduktion und Textarbeit und vor allem das Offenlegen von Text ebenso aus einer anderen Höhe betrachtet Ausdruck eines Zeitpunktes ist. Und das, ja.
Ja, da würde ich dir recht geben. Und was mir gerade noch eingefallen ist, als du das alles gesagt hast, und davon gehen wir jetzt weg von der starren Masterarbeitskorrektur, sondern so was generell auch Essays jetzt unterm Semester bei mir anging und so. Die KorrektorInnen, die ich mir rausgesucht habe für mich, da weiß ich, ich kann denen sagen, hey Leute, ich war mega unter Zeitdruck jetzt, um diesen Essay abzugeben und es geht im Moment nicht darum, irgendwelche krassen Feinheiten da reinzubringen, sondern sagt mir einfach, kann ich das Ding theoretisch so abgeben und würde ich damit bestehen? Das ist das, was ich hören möchte in dem Moment. Und dann möchte ich nicht, du könntest aber auch noch diese Theorie da reinbringen oder du könntest dir auch noch diesen Punkt angucken oder so, das möchte ich da nicht haben. Und es gibt Leute, die machen das dann trotzdem, weil sie das wirklich, das würde für mich nur Sinn machen, wenn ich hinterher nach dieser Abgabe noch mehr mit diesem Text machen würde. Dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber in diesem Zeitpunkt zu sagen, hey Scheiße, das Ding muss morgen raus, ich habe da jetzt was zusammengeschrieben, ich möchte bestehen und unter dem Aspekt schaut euch bitte diese Arbeit an. Genau, und ich glaube, das, also zum einen hilft mir das auch, wenn ich auf der anderen Seite bin und was korrigiere, wenn ich klare Anweisungen habe, wie tief muss das gehen, was ich dir hier, also ja, und das ist mit Sicherheit dann auch was, wo du, wie du vorher gesagt hast, es hängt an der Zeit. Genau, aber eben auch, genau, als diejenige, die Empfängerin der Arbeit ist, eben klare Anweisungen zu bekommen, auf was muss ich achten. Und wenn ich dir dann schreib alles rein, was du denkst als Kommentar, dann mach das, ja. Aber wenn es halt darum geht zu sagen, bestehe ich oder nicht, dann geht es halt um das. Und das ist, glaube ich, was wir auch gegenseitig im Blick haben, wenn wir uns Dinge schicken.
So. Ja, also mir geht es natürlich bei deiner Korrektur schon immer darum, dich leicht schlechter als mich zu stellen, weil es ist ein großer Wettbewerb.
Genau.
Nein, aber das ist also natürlich ironisch verdreht, aber das ist manchmal auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wobei ich, das mögen andere bei mir vielleicht anders sehen, das weiß ich, habe ich mich auch nie drüber Gedanken gemacht. Ich bin null kompetitiv. Heißt das so, kompetitiv?
Ja.
Eventuell bin ich sozial zu blöd an der Stelle dafür oder es interessiert mich nicht, weil ich ein offene Zukunftsvorstellung bei mir haben. Aber was ja dann irgendwann bei manchen auch greift, zu sagen, wenn es um die gleichen Fleischtöpfe geht, müsste man sich andere Leute suchen, mit denen man Korrekturen macht.
Ja, genau, aber ich würde dir da recht geben, ich bin das auch nicht. Und das ist aber, glaube ich, so eine generelle Lebenseinstellung ja auch, ne? Zu sagen, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen beispielsweise und das ist erstmal in Ordnung. Man kann sich über die Unterschiede gerne unterhalten und das ist ja auch super spannend alles. Aber klar muss sein, dass es keine Wertung darin enthalten
ist. Ja.
Ja, voll.
Ja, was ja wieder zu dem Punkt führt, dass nicht alle für jeden und jede KorrektorInnen sein können.
Ja.
Wird es letzte Frage von mir, wird es an der Uni zu wenig geübt, Kritik und Korrektur üben?
Ich finde schon, also wo du das vorher gesagt hast, dass man da ausgesetzt ist, dass man Texte liest von anderen, dann dachte ich, ja, natürlich ist man dem ausgesetzt, aber nur, wenn du das persönlich mit dir ausmachst. Also weißt du, ich habe das nicht erlebt, dass das von oben vorgegeben wurde. Ich habe erlebt, dass wir nach einer Präsentation vor allen sagen mussten, was daran jetzt toll und was schlecht war. Und das finde ich irgendwie auch nicht cool. Aber was ich mir zum Beispiel überlegt hatte, als du jetzt das vorher auch nochmal gesagt hast, ich glaube, so ein Seminar wäre dazu ja schon auch interessant zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, dann könnte man unterschiedliche Arten von, wie kann man Leute Texte geben oder so, üben und wie kann ich Kritik daran üben. Also keine Ahnung, unser Professor hat es halt erzählt, dass er das macht mit einer Gruppe, ich glaube, die sind zu fünft oder so. Und die wissen halt von allen, was sie so auf dem Zettel haben und was oder was an was sie gerade schreiben praktisch. Und dann treffen die sich, glaube ich, alle 2 Wochen oder so und schicken sich vorher immer, ich glaube, jeder schickt so 5 Seiten rum oder so. Und dann wird halt, also ich schicke jetzt praktisch ein Dokument an alle und dann kriegen diese anderen 3 Personen oder 4 5 Minuten Zeit, um mir zu sagen, was daran gut oder schlecht war. In dieser Zeit rede ich auch nicht, sondern ich nehme das alles an und dann geht es reihum praktisch so weiter. Mhm. Sowas hatte ich nie an der Uni gemacht. Nie.
Nee, ich auch nicht. Aber ich möchte auch gar keine Folge versprechen, sondern dann doch die letzte Frage so rumstellen. Aber eher so eine offene Frage, ob wir da ein Format... Also wir haben ja mittlerweile so ein paar Blogs, die wir immer wieder... machen. Trauma ist für uns sehr wichtig.
Ja.
Archiv ist sehr wichtig.
Unsere Arbeit, unser,
ja,
unser Prozess.
Ja. Berufsfelder hatten wir mal, ja, oder so Wissenschaftslogik. Aber weil auch dieser Podcast ja jetzt nicht als Tutorium, aber es war schon ein Wort, was jedenfalls in der Vorplanung viel gestartet ist, dass wir uns mit diesem Kritik geben, Kritik annehmen und auch vielleicht eben mit diesen Publikationslogiken oder Schreiblogiken auseinandersetzen.
Mhm.
Wir hatten ja schon Thomas Etzemüller zu Gast, der ein Band rausgegeben hat zur Performance in der Wissenschaft.
Ja. Gut, dann bei der nächsten Folge werde ich meine Masterarbeit abgegeben haben.
Uhu.
Ist das auch durch. Genau, dann jetzt eine Frage an dich, Chris. Was war 1912?
Viel Schreiben, viel Kritik, viel Korrektur, viel Verzweifeln und viel Hoffen.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.